Ganz ehrlich, dein Leben ist nicht perfekt. Meins auch nicht. Willkommen bei Real Life Reloaded. Hier gibt's keinen Hochglanz, keinen Filter und keine perfekte Instagram-Darstellung. Hier geht's um Familie, Job, Chaos im Kopf und um die kleinen Katastrophen dazwischen. Echt, direkt und natürlich mit bisschen Humor. Wir fallen hin, stehen wieder auf und machen weiter. Das ist kein perfektes Leben. Das ist Real Life Reloaded. Meine Lieben, es ist wieder soweit, ich habe eine neue Folge und diese Folge wird dieses Mal ganz anders als sonst. Meine Gäste heute untersuchen Orte, an denen Menschen behaupten, dass es spukt. Und was da wirklich dahinter steckt, Wissenschaft, Einbildung oder doch mehr, genau über das sprechen wir heute. Und würde gleich einmal meine zwei Gäste vorstellen lassen, dass ihr mal euch ein Bild dazu machen könnt. Wenn ich euch kurz bitten darf, wer seid ihr?
Ja, also ich bin einmal der Willi, ich bin der Gründer und Obmann des Vereins Vienna Ghost Hunters. Das ist der Verein für paranormale Untersuchungen.
Ich bin der Michael, ich bin jetzt seit 2 Jahren im Verein tätig.
Sehr cool. Sehr cool. Und ihr teilt euch, bist auch im, also du bist der Gründer und du bist auch im Vorstand. Was habt ihr, wie viele Mitglieder habt ihr?
Momentan sind wir nur zu dritt.
Ja, okay.
Corona hat uns sehr viel zusammengehauen, muss ich sagen. Mhm. Aber es variiert laufend. Also wir haben immer einen Zugang und wieder Abgänge, also ein laufendes Hin und Her.
Okay. Spannend.
Zur stärksten Zeit waren wir 30. Was dann mit der Ausbildung sehr schwierig war, aber wie gesagt, viele unterschätzen das Zeitkontingent und wie ernst das Ganze eigentlich ist und nach einiger Zeit verlassen sie uns meistens dann.
Du hast gesagt Ausbildung, das heißt ihr schult die Leute oder ihr zeigt ihnen schon, wie man was, die Geräte bedient, was ich jetzt so gesehen habe und.
Genau, also wir haben sehr viele, sagen wir mal, Berufszweige bei uns vereint und bieten unseren Mitgliedern eine komplette Profi-Ausbildung aus, das heißt auf der Volkshochschule, auf den Universitäten, in ganz verschiedenen Fachbereichen. Wir haben zum Beispiel Photoshop-Schulungen, wir haben NLP-Kurse, Psychologie-Vorträge, lauter so Sachen, also alles, was irgendwie mit der Thematik zu tun hat, da werden die Leute bei uns zu richtigen Profis ausgebildet, ja.
Wow. Also das heißt, so NLP kenne ich auch von meiner beruflichen Geschichte. Das bietet sie auch an für euren Verein. Für was brauche ich das dann? Oder wie, nur, dass ich mir das
also
so vorstelle.
Also wir sind hier in der positiven Menschenmanipulation, das muss ich schon sagen. Weil wir müssen ja von unseren Klienten binnen kürzester Zeit eigentlich die tatsächlichen Problematiken herausfinden. Und da hilft NLP sehr gut, eben das Auftreten, Körpersprache, solche Geschichten, ja. Aber darüber reden wir sicher noch.
Ja, es klingt total spannend, weil ich habe selber sehr viel mit Kunden zu tun, weil ich im Außendienst auch bin und deswegen das NLP ist ein großes Thema immer und ist auch oft sehr, kann oft sehr manipulativ wirken oder arbeiten damit. Oder in die Positive, natürlich. Wir gehen immer vom Positiven aus. spannend. Wart ihr früher skeptisch dem Ganzen gegenüber oder wie seid ihr da zu dem gekommen, dass ich sage jetzt, spür was oder ich habe was gespürt einmal oder?
Das waren, also bei mir waren es einfach persönliche Erfahrungen, die in der Zeit gemacht habe, wo man sich gedacht hat, wie kann es das geben? Und natürlich zuerst beschäftigt man sich einmal online mit dieser ganzen Thematik, wo man halt sehr schnell abdriften kann in viel Schindludertum, was da getrieben wird. Und andererseits war es dann für mich aber eher mehr, ich bin immer dieser Techniker. Ich brauche Beweise, ich muss irgendwie das belegen können, ich möchte das auch irgendwie verstehen können.
Greifbar machen, so in die Richtung.
Deswegen habe ich dann vor 2 Jahren in Willi seinen Verein gefunden und habe mich dem dann angeschlossen, um da meine persönlichen Erfahrungen auf diesen Level zu bringen und zu schauen, was gibt es wirklich noch alles da draußen, was wir heute noch nicht verstehen können oder so richtig belegen können.
Das heißt, du hast auch die Schulungen bekommen, was wir jetzt vorher gerade besprochen haben, oder warst du selber schon so ausgebildet, dass du sagst, das brauche ich oder das brauche ich nicht, oder kann man das dann für sich selber sagen?
Steckt da mitten drinnen.
Okay.
Ich muss auch sagen, der Michi ist zu einer sehr turbulenten Zeit zu uns gekommen, wo wir gerade einen rigorosen Wechsel gehabt haben. Und da ist die Ausbildung natürlich ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber er ist mittlerweile beim Learning. Also Learning by Doing. Macht sich eigentlich sehr gut und sollte was wirklich anfallen und wir beginnen wieder mit den Hardcore-Schulungen, dann ist er natürlich erster Stelle dabei.
Und habt ihr da externe Leute, die schulen?
Teilweise ja, teilweise schule ich, teilweise schulen Mitglieder, je nachdem, auf welchem Level die sind und was gerade anfällt, genau.
Wenn wir jetzt schon bei den Mitgliedern sind, was mich interessiert, weil ich habe natürlich meinem Sohn auch erzählt, dass ihr kommt und der ist leider nicht da, weil für den ist das geil, ja. Und sucht ihr aus Mitglieder, also kann man sich bei euch bewerben? Ist das so ein Bewerbungslauf?
Also es ist irrsinnig einfach in Wirklichkeit. Wir haben zwar einige Ansprüche, die erfährt man auf unserer Homepage unter Vereinsmitgliedschaft. Dann gibt es einmal ein persönliches Treffen, wo wir uns ein gegenseitiges Bild machen können und ob wir uns überhaupt zum Gesicht stehen, weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt Mitglieder haben, die mit mir überhaupt nicht warm werden. Mhm. Und dann haben wir ein halbes Jahr sozusagen Probezeit, wo die Mitglieder regelmäßig mitgehen können, sich ein bisschen im Forum integrieren können und wir achten dann eher auf Teamfähigkeit und generelles Interesse da ist, in welche Richtung sich die Leute interessieren, ob das für uns brauchbar ist oder nicht. Und meistens nach einem Jahr oder so kristallisiert sich raus, wer bei uns bleibt und wer nicht, ja.
Also man muss sich wirklich integrieren, man muss auch dann, weil irgendwie auf einer Homepage Einsätze kann man ja rufen. Da muss man halt aktiv teilnehmen und
natürlich auch. Genau. Ich meine, es ist zwar ein Hobby, das wird es auch in Österreich ewig lang bleiben, weil das beruflich nicht machbar ist, aber wir nehmen das sehr ernst. Mhm. Wie schon gerade erwähnt worden ist, wir fahren zu Leuten und versuchen denen zu helfen, auf unterschiedlichste Art und Weisen. Und da kann man natürlich auch sehr viel ronieren. Und wenn man da Laien mitnimmt oder Laien hinschickt, da kann man psychisch sehr viel kaputt machen, weshalb wir das sehr auf ein seriöses Auftreten und auf einen sehr hohen Wissensstand hinarbeiten, ja.
Wenn man das jetzt so drüber nachdenkt, dass man, wie du sagst, dass du vieles kaputt machen kann,
genau. bei dem Kunden
der mit allem wahrscheinlich
so viel zu tun hat
und wenn dann ein Wissenschaftlicher hinkommt.
Genau. Ich meine, ein klassisches Beispiel, man kennt es aus den Social Medias, speziell TikTok, YouTube und Co., dass diese Geisterjäger zu den Menschen kommen, die sie gerufen haben und dort alle möglichen Geistererscheinungen wahrnehmen. Entweder auf Tonaufnahme oder sie verkaufen irgendwelche Staubkörnchen als Geisterwesen und so, nur versetzen sich die nicht in die Lage des Klienten oder des Betroffenen. Wenn ich jetzt einen Betroffenen habe und der ist der Meinung, bei ihm daheim spukt es und ich bestätige ihm das, erreiche ich nicht, was ich erreichen wollte, sondern eher das Gegenteil. Der wird sich nicht mehr daheim wohlfühlen, der wird so schnell wie möglich wegziehen wollen und das kann so weit gehen, dass sogar Suizidgedanken vorhanden sein können. Für die Betroffenen ist das natürlich total ein ernstes Thema und sollte eigentlich nicht in der Öffentlichkeit zerlegt werden. Mhm. Ja. Genauso, wenn jetzt zum Beispiel ein spinnender Mann kommt und der Meinung ist, er sieht weiße Mäuse, dann sieht er die. Entweder man tut das jetzt lapidar auf die Seite schieben und sagen, du bist ein Idiot und nimmt ihn nicht ernst, irgendwann wird ihm sein Problem auffressen. Oder man sagt, okay, du siehst weiße Mäuse, schauen wir, woran das liegt, und die Geschichte schaut schon anders aus. Und so ist das natürlich bei Paranormalen auch, wenn man die Leute nur besucht, um mehr Klicks zu kriegen im Internet und Sachen manipuliert und der Meinung ist, okay, bei dir spukt es tatsächlich, hat man zwar sich selber geholfen, aber nicht dem Betroffenen. Und das ist eben der Grund, warum, ja.
Und es ist auch bei uns so, es sind auch nur die Mitglieder eingeweiht, die was auch wirklich zu dieser Investigation mitgehen. Also selbst wenn wir jetzt 20 Teammitglieder wären, 3 sind bei dieser Privatinvestigation, wie es bei uns heißt, nur diese 3 haben auch diese Akteneinsicht und nur diese 3 unterhalten sich auch über dieses Thema. Also auch da ist ein riesengroßer Datenschutz gegeben und auch der Klient selbst. Nicht, dass die anderen 27 auch wissen, was bei dem abgeht, ne? Also okay, das wird okay. Da sehr sensitiv behandelt und gibt's gar nichts dann.
Ja. Deswegen wird man auch bei uns internetweit nichts über Privatinvestigationen finden, sondern eher nur diese Teaminvestigationen.
Ich bin selber ganz überrascht, dass das so einen Aufwand generiert, weil wenn man das jetzt unsere Homepage ist super aufgebaut, aber man kann sich überhaupt nicht vorstellen. Und wenn ich das jetzt so höre, ist das wirklich ein Aufwand. Das ist nicht so,
Also ich muss auch sagen, es ist ein Fulltime-Job für uns, unbezahlt. Wir haben natürlich alle Hauptberufe, aber die haben wir nur, dass irgendwo das Geld reinkommt. Ja, klar, ja. Aber 24/7 sind wir eigentlich für den Verein da.
Und weil du vorhin angesprochen hast, es ist ja ein angesehener Beruf oder ein ja. Gibt es Kinder, wo dafür
natürlich. Wirklich? Amerika zum Beispiel ist der Ursprung der Geisterjäger, sage ich jetzt einmal, begonnen haben damals die Taps, die mittlerweile ein reines Showteam sind. Früher waren es das natürlich nicht. Und dort ist das Ganze beruflich machbar, ja. Sobald man zum Beispiel ein neues Haus in Angriff nimmt oder in eine neue Wohnung ziehen will, das Erste, was man macht, man holt sich Geisterjäger, um zu schauen, ob die Wohnung sauber ist. Die haben auch einen komplett anderen Zugang als wir zu dieser Materie und sind halt auch sehr auf der esoterischen Seite angesiedelt. Man kann es zum Beispiel mit Irland vergleichen. Mhm. Wenn man dort ein Grundstück kauft, dann holt man zuerst einmal Spezialisten, die schauen, ob dort irgendwelche Elfen oder Gnome überleben, damit man dort nicht sein Haus hinstellt. Genau. Und in Amerika rennt das so mit den Geister.
Aber gut. Kann man sich das vorstellen,
wenn wir da jetzt zum nächsten Kapitel gehen,
kommt einen Anruf.
Es ruft euch an und sagt, ich fühle mich unwohl in mein Haus sehen, oder irgendwas.
Kann ich mir das bei euch dann vorstellen,
wie das dann abläuft?
Also in erster Linie ist es so, wir lassen dem Ganzen eine gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, wir machen uns einen Termin aus, der in ein paar Wochen erst ist, und geben dem Betroffenen als Aufgabe, eine Art Spuktagebuch zu führen. Das heißt, wenn irgendwelche Vorfälle sind, die er sich nicht erklären kann und auf Spuk aus, also rein interpretiert, schreibt er das auf mit Datum, Uhrzeit und was geschehen ist, damit wir ein gewisses Muster erleben, also rauskristallisieren können. Dann ist meistens das Erstgespräch, wo wir den Klienten, wo wir hinfahren, uns einmal das Corpus Delicti anschauen, also das Haus einmal oder die Wohnung anschauen mit dem Mindestequipment, sage ich einmal, also gerade einmal EMF-Meter, vielleicht ein Spannungsmesser, Temperaturmessgerät und mehr braucht man da eigentlich nicht mehr. Und dann reden wir mit dem Klienten, der erzählt uns seine Geschichte noch einmal und hierbei fängt schon unsere Tätigkeit an, ohne dass er es eigentlich merkt. Nach dem Erstgespräch entweder wissen wir gleich, was Sache ist und können loslegen, oder wir machen so einen Folgetermin aus, wo die technische Untersuchung stattfindet. Und mit den Ergebnissen schauen wir dann, wo die Ursachen herkommen dieser vermeintlichen Spukereignisse und versuchen, denen entgegenzuwirken, auf ganz greifbare und realistische Art und Weise.
Und was erzählen euch da die Kunden?
Wenn du jetzt sagst, kommst du zu mir, was hört man da?
Es ist komplett unterschiedlich. Die Klassiker sind natürlich dabei. Ich höre Schritte in der Nacht. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich sehe Schatten.
Ich höre Stimmen, genau. Verschwinden Gegenstände, es ist was verschoben, der Fernseher geht an, der Drucker geht an, also.
Bis halt zu den heftigen Sachen, von wegen, ja, mein Kind ist besessen, das kommt in der Nacht raus, spricht in fremder Sprache, hat eine andere Augenfarbe als normal, bis zu solche Sachen haben wir auch natürlich.
Okay. Waren Sie dem gegenüber früher skeptisch?
Dem Ganzen, bevor Sie das...
Also ich bin erst mit der Zeit skeptisch geworden. Ich war am Anfang, ich glaube, ich habe die Frage am Anfang noch gar nicht beantwortet, wie ich zu dem Ganzen komme, da werde ich gleich abschweifen. aber ich war am Anfang weniger skeptisch als jetzt, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, begonnen hat es bei mir schon in Kindesschuhen. Ich war nicht das klassische Kind, so wie man es kennt. Das heißt, ja, da hast du den Teddybären ab ins Bett und wir sehen uns morgen früh. Mhm. Ich habe den Teddybären unter das Bett geworfen, habe einen Fuß aus der Bettdecke hängen lassen, in der Hoffnung, dass das Monster unter dem Bett hervorkommt. Habe mich gefreut, wenn ich schweißgebadet, Albtraum geplagt aufgewacht bin, war eher sauer, wenn das nicht passiert ist. Und so habe ich meine Jugend, also meine Kindheit verbracht eigentlich. Komplett gestört und komplett anders als ein normales Kind. Ein großes Lob an meine Eltern, die das mitgemacht haben. An dieser Stelle sollten Sie das hören. Ja, ich bin älter geworden und irgendwann hat Österreich das Zeitalter des Internets auch erlangt, was relativ spät war, aber doch. Und ich hatte meinen ersten Computer. Ich glaube, das war schon die nächste Steigerung zum Atari damals, also mehr als Punktal und Balken. Ja. Und habe mich ein bisschen umgeschaut im Netz und habe das einzig deutschsprachige Forum gefunden, das sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Nur war das für mich irgendwie sehr trocken. Also in diesem Forum wurden Bücher zitiert und irgendwelche Geschichten dahergeschrieben, diesmal, weiß ich nicht, irgendwelche Sagenlegenden und das war's. Und das war halt eine Handvoll User und ich habe dann mich mit den Admins zusammengeschrieben und habe gesagt, Leute, wisst was, ich gehe aktiv auf Geisterjagd. Und dann wurde ich natürlich ausgelacht, keine Frage, und jeder hat gesagt, du bist gestört und wie willst du das machen? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich schau mal. Und habe durch Zufall damals, gut, es war damals nicht so leicht und nicht so toll ausgeschildert wie heute, den Friedhof der Namenlosen in Wien, entdeckt und gefunden und bin dann dort bepackt mit Pendel und einer Digicam hingefahren Ich muss sagen, der natürlich in der Nacht, was schon einmal gestört war. Und ich muss auch sagen, der Besuch hat nicht sehr lange gedauert. Ich schätze mal 10 Minuten, weil mich dort natürlich die Panik erfasst hat und ich im Hinterkopf Michael Jacksons Thriller gehabt habe und immer das Gefühl hatte, als würden jeden Moment die Gräber aufgehen und irgendwelche Gestalten raussteigen, was nicht passiert ist. Und ich bin angsterfüllt und von Panik gebeutelt heimgefahren.
Du warst wieder alleine, du warst alleine dort.
Natürlich war ich alleine dort. und habe dann meine Erlebnisse im Schweiße meines Angesichts in dieses Forum gestellt, wo eigentlich eh nichts passiert ist. Und die Leute haben gesagt, du bist so deppert und wie kam in der Nacht auf einen Friedhof fahren und wie gestört bist du? Nur es ist mit mir was passiert. Also wie ich dann daheim war und ein bisschen durchatmen habe können, habe ich gemerkt, boah, ist das geil. Diese Angst, die ich hatte, kannte ich davor nicht. Diese ist eine ganz besondere Angst, die auch ein sehr hohes Suchtpotenzial hat. Klar, medizinisch gesehen, der Körper sendet Endorphine raus bis zum Gehnimmer. Also dieses Gefühl, diese Angst zu haben, ist so wie wenn man Kokain schluckt. Ich meine, ich selber habe da keine Erfahrung, aber ich habe es mir sagen lassen. Und das hat dazu geführt, dass ich am Folgeabend natürlich wieder hinfahren musste.
Wieder mit allen Geräten.
Also alle Geräte, ein Pendel und ein Digicam. Das war damals mein Profi-Equipment. Habe mich hingestellt, habe gependelt wie deppert, obwohl ich es nicht können habe, aber ich habe es mir einbildet und habe halt Fotos ins Nichts geschossen. Und dann bin ich wieder heimgefahren. Diesmal war der Besuch schon länger. Also ich schätze mal 12 Minuten statt 10. Bin dann heimgefahren und habe mir die Fotos angeschaut und bin irgendwie intuitiv auf einem Bild picken geblieben, wo man nur Nebel gesehen hat.
Obwohl kein Nebel war.
Ich muss aber auch sagen, das war im Jänner, also das war zur kühleren Jahreszeit. Genau zu sein am 14. Jänner 2001. Dann bin ich gut. Oh. Na gut, da haben wir eben unsere Jahresfeiern, deswegen. Wurscht. Und bin eben auf einem Foto picken geblieben und irgendwie war da lauter Nebel drauf und ich war damals auch technisch und naja, ich habe mich damit noch nicht so ausgekannt, dass das Ausatemluft sein kann, weil es draußen kalt ist oder so, und das habe ich ja gar nicht gedacht. Und schau mir das Foto an und denk mal, auf einer Stelle ist kein Nebel. Und das schaut aus, als würde da wer stehen. Ja? Mhm. Und habe dann meine damaligen Bildbearbeitungskünste via Paint und Vergrößern hinbekommen. Mehr habe ich nicht geschafft. Und habe das Bild ins Forum gestellt und dann sind die Leute nervös geworden. Und haben gesagt, ja. Wahnsinn, und du hast tatsächlich einen Geist fotografiert und hin und her. Und wir wollen unbedingt das auch erleben und mit dir mitmachen. Und so hat dann begonnen, dass die Wiener Ghost Hunters gegründet wurden, ja.
Also genau. Seit 2001
gibt es uns. Wir sind Europas größter und ältester Verein. Gut größter momentan, glaube ich, nicht. Mhm. Aber mittlerweile auch sogar weltweit der älteste Verein für paranormale Untersuchungen. Ja.
Stolz, danke, dass Sie dann
da sind. Gerne. Also wir sind eigentlich jetzt ein bisschen flexen, marktführend auf dem Gebiet, aber wir arbeiten auch so, wie sonst keine Geistjäger machen. Das heißt, wir sind konkurrenzfrei, weil niemand unser Level erreicht, weil wir komplett anders vorgehen, aber dazu kommen wir sicher.
Ja, auf jeden Fall. Org. War cool. Warst du bei deinem ersten Einsatz nervös?
Überhaupt nicht.
Nicht?
Also ich bin so mehr dieser pragmatische, da kann passieren, was will.
Okay.
Solange ich es nicht erklären kann, schauen wir halt einmal. Was soll passieren?
Ja.
Soll ich mir jetzt der Dämon besetzen oder probier es aus.
Ja.
Schau mal, was passiert. Also ich bin dem Ganzen aufgeschlossen gegenüber.
Muss man wahrscheinlich eh sein, bei dem Thema.
Oder? Absolut, weil sonst wirst du nie dazu irgendein Ziel oder was kommen. Ne?
Ja.
Ich meine, Grundskepsis, ja. Nicht alles glauben, was erzählt wird. Das ist aber eh ganz klar. Aber der Rest ist dann diese Forschung. Ne? Wo kommt das her? Was kann es sein? Und das treibt dann halt an. Ne? Und wenn's dann einmal was hast, dann hast du wie Blut geleckt und dann wartest du schon auf den nächsten Kick, der was halt dann oft sehr lange auf sich warten lässt, weil es ist nicht wie in einem Skript von einem Film, wenn wir heute wo losfahren und in 10 Minuten haben wir die erste Sichtung. Wir sind oft 10, 12, 20 Mal an einem Ort, ob überhaupt was passiert. Und das aber nicht 10 Minuten oder 12 Minuten, wie in der glorreichen Zeit 2001. Mittlerweile verbringen wir dort Nächte. Und es passiert aber nichts. Und dann hast du neues Material, was du stundenlang zum Sichten hast, ne? Und die ganzen Bilder und alles. Also,
stimmt, ja.
Es ist nicht damit getan, dass du nur dorthin fährst. Und oft hast du es erst im Nachgang, dass du vielleicht sogar etwas drauf hast und dann denkst du, super, und jetzt sind wir daheim, ne?
Ja.
Also, fahren wir nochmal hin. Nix. Nochmal hin, wieder nix. Es ist,
Aber ist das, aber
sieht man das, das so, weil oft sagt man,
wenn man irgendwo ist, fühlt man sich nicht
wohl, man sich nicht wohl oder
ja, man so, dass man einfach
definitiv
lernen kann, was wir schon besprochen haben, dass man sagt, irgendwas
definitiv hatte ich.
Kennt man, oder?
Kenne ich.
Also ihr wart sich noch auf vielen
Orten. Ja, natürlich. Ich glaube, da können wir auch gleich die nächste Frage in Angriff nehmen, die vielleicht kommen wird oder nicht. Gibt es gute oder böse Geister?
Ja.
Ich muss dazu sagen, es ist so wie bei den Lebenden. Heute verstehen wir uns, sind wir die besten Freunde. Morgen schlafe ich schlecht, stehe mit falschen Fuß auf und wir können uns nicht riechen. Genauso spielt es sich mit diesen mystischen Orten ab. Es gibt Momente, da fühlt man sich total willkommen dort und ist gerne auf diesem Ort. Und am nächsten Tag oder beim nächsten Besuch möchte man am liebsten nicht einmal einen Meter zugehen. Also gut oder böse gibt es weder bei Orten noch bei Geistern noch bei Menschen, sondern es ist einfach eine situationelle Stimmung, die dort vorliegt und ja, mit der wir halt dann versuchen umzugehen. Ja.
Und das habt ihr selber auch
immer wieder, ja. Immer wieder.
Aber ist auch,
wenn ich dann bei dem Patienten bin, den dann
zu holen,
Stelle ich mir das schwierig vor, weil er dann hat, was er andere oder schon mit Schamanen und was ich schon da war, also ihr seid dann so der letzte, den er sich festhalten.
Deswegen. Was uns auch die Arbeit erleichtert.
Ja, klar.
Weil natürlich schon eine Grundhoffnung da ist, wenn wir kommen, oder ein Grundvertrauen da ist und wir viel weniger mit dieser anfänglichst erwähnten Manipulation arbeiten müssen, damit wir uns das Vertrauen erarbeiten und eben an Informationen gelangen, an die man normal nicht gelangt.
Vor allem ist es ja auch so, großteils haben wir auch weibliche Klienten, wo dann der Mann im Hintergrund sagt, du bist ja bescheuert, verrückt und sonst irgendetwas. Ne?
Ja.
Aber spätestens, wenn wir dann dort ankommen und der Mann auch zugegen ist und er unser Equipment sieht, dann holt man den Mann schon mal auf die Seiten und dann spielt man schon mal mit dem im Equipment und einer konzentriert sich dann auf die Frau. Ne? Also okay. Man teilt sich das dann so richtig auf und dann hast du den Zugang sofort irgendwo da vor beide Seiten.
Equipment ist ein cooles, weil ich so ein paar Sachen schon erwähnt und wen, deine Vorne-Abkürzung, was ich nun mal gehört habe, aber
EMF, das ist Elektromagnetfeldmesser.
Okay, danke.
Und du hast gelernt,
das heißt, der ist immer dabei, das ist so der Standard, oder?
Genau.
Arbeitet jeder wahrscheinlich.
Genau. Man kennt das auch aus den Social Medias, das ist das Gerät mit den bunten Lämpchen, das immer wieder komplett zum Leuchten beginnt, wenn ein Geist in der Nähe sein sollte. Ist zum Show-Effekt recht schön, ist ein unbrauchbares Gerät. Wir haben geeichte Geräte, die nicht so tolle Farben haben oder blinken oder so, die eher langweilig für die Kameras sind.
Okay.
Aber die zeigen halt tatsächlich, was ist. Warum hat man sowas? Jetzt kommt einmal die Frage, vielleicht an dich, weil wir wissen es ja, was ist ein Geist?
Wie man es aus dem Fernsehen kennt, so eine Erscheinung,
weißen Umhang,
solche Leinwände. Also das ist jetzt für mich drinnen, aber...
Genau, das glauben auch die meisten. Wir werden das Ganze ein bisschen tiefer behandeln und ich behaupte, das Bein hat ein Geist, ist das energetische Überbleibsel eines Menschen.
Mhm.
Und dieses energetische, was schon der Name sagt, Überbleibsel ist Energie, die sich verbraucht und durch das Verbrauchen, sei es durch Rotation, durch Bewegung, durch was auch immer, entsteht Reibung. Und dadurch entsteht ein elektromagnetisches Feld, was eben mit dieser EMF-Meter messbar ist. Deswegen verwenden das alle, weil im Beisein eines, unter Anführungszeichen, Geistes, diese Geräte total ausschlagen. Ja.
Aber könnte man die Geräte ja auch manipulieren mit irgendwas in der Nähe?
Natürlich, mit Handys zum Beispiel, mit was auch, mit anderen elektrischen Geräten, mit anderen Messgeräten, also das muss schon abgestimmt sein.
Okay. Das ist so der Standard, den hat man mit.
Genau.
Geeicht, das ist jetzt nicht Amazon-Technik.
Gibt's mittlerweile natürlich auch auf Amazon die Geeichten, nur kosten die halt dann keine 60 Euro, sondern sprechen wir dann von 300-400 Euro.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Blöde Frage, für was die kommt das jetzt für euren Bereich, dass die Leute an so...
Normal verwenden das Statiker zum Beispiel oder eben Elektriker, Leute, die mit Strom zu tun haben generell oder in der Bautechnik kommt das sehr oft vor.
Das ist dann so ein Zweck dann.
Ein bisschen zweckentfremdet, ja.
Genau.
Okay, passt. Das ist das, was man immer mit.
Was ist dann noch
der nächste Step,
den man immer in der fixen Tasche
hat? Haben noch Leitungsprüfer mit. Da kann es auch sein, bei älteren Gebäuden zum Beispiel, dass da noch Kupferummantelungen in der Wand drinnen sind, die was Strahlung verursachen, die was sie auch auf den Menschen niederschlagen, der dem länger ausgesetzt ist. Lichtquellenmesser.
Luxmeter.
Der Fachbegriff dazu.
Ja. Es ist halt jetzt gerade, Entschuldigung, dass ich unterbreche jetzt, aber in der zwischen Herbst- und Winterzeit dann, wenn unsere Tätigkeit boomt, ist es sehr oft so, dass wir sehr viel mit Depressionen befasst sind. Also unsere Parteien, sage ich jetzt schon, unsere Betroffenen sind sehr oft in Depressionen verzwickt und was in dieser Stimmungslage natürlich auch Spuk auslösen könnte und so weiter. Und da messen wir natürlich die Lichtbeschaffenheit in den Wohnungen, die oft zu gering ist. Das ist dann die Geschichte, wo man immer wieder liest in den Medien, ja, ihr braucht Vitamin D3 und ich weiß nicht was und da geht es euch besser im Winter, bringt aber nichts, wenn das Licht dazu nicht passt. Also wir empfehlen dann immer Tageslichtlampen, die über 80 Lux sind und so weiter und so fort und eben mit diesen Geräten messen wir das. Unser Ziel ist es beim Klienten weder Geister zu finden noch irgendwas auszutreiben, weil wir das nicht können, sondern das grundlegende Gefühl des Klienten zu bessern, dass er sich wieder wohlfühlt. Sei das jetzt durch manipulative Ablenkung vom Ursachenproblem oder tatsächlich mit der Problembeseitigung.
Also Rezepte dürft ihr keine schreiben für Vitamin D-Tabletten.
Ja, wir können Empfehlungen abgeben, wir dürfen an andere Ärzte und Institutionen verweisen, sogar nachweislich und mit Druckmitteln und so weiter, aber wir stellen keine Rezepte aus.
Den haben wir auch noch mit und was ist noch?
Wenn man so eine alte Ledertasche,
die man so aufmacht, so Leiwand und dann.
Geisterjäger vom Fernsehen.
So wird es natürlich nicht sein, aber.
Also Staubsauger haben wir keinen mit, dass wir die Geister aufsaugen können, falls du auf das jetzt hinaus möchtest, dass wir jetzt mit Handstaubsauger kommen oder so.
Es ist auch auf der Homepage ein bisschen versteckt, aber unter paranormale Untersuchungen, glaube ich, ist dann die Rubrik mitten im Text drinnen technisches Equipment. Ja. Da kann man sich ein bisschen durchschauen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, alles aufzuzählen. Ich sag so, wie es ist, wir haben Equipment mittlerweile zwischen 250 und 300.000 Euro. Das heißt, wir haben tatsächlich Profi-Equipment, was spartenmäßig total eskaliert ist und wo sich andere Leute die alle 10 Finger abschlecken. Also von Seismographen über Oszilloskope wegen Stromspannungsproblemen, eben EMF-Meter, wir haben hochsensible Diktiergeräte, nur die besten Kameras, die sensibelsten umbaut und original, wie auch immer. Wir haben Drohnen, wir haben alles Mögliche.
Überwachungssets
natürlich, ja.
Dass man da auch bei den Klienten aufbauen, dass man in so Langzeitbetreuung wird, wenn man dem nicht auf den Grund gehen kann. Schimmelmesser, alles. Ja. Also. Und drauf an, wo es dann in Wirklichkeit
ist. Deswegen brauchen wir meistens 2 Besuche, weil wenn wir alles beim Erstbesuch mitzahlen, das ist irgendwo unrentabel und ich glaube, da bräuchte man mehr als ein Auto. Und deswegen nach dem Erstgespräch schauen wir, was brauchen wir tatsächlich, was macht Sinn mitzunehmen und erst dann kommen wir mit dem ganzen Equipment.
Und
wenn Sie da alles so mieten, habe ich schon mal erlebt, dass so ein Einsatz auch abbrechen habe müssen, irgendwelchen Ereignissen oder
hat es nicht gegeben. Es ist auch so, wir haben natürlich heikle Fälle auch, darüber möchte ich natürlich auch noch sprechen kurz, sind bei diesen Fällen, die schon im Vorfeld als heikel einzustufen sind, mit der Polizei verknüpft, müssen uns alle 20 Minuten melden, tun wir es nicht, wird eine Einheit geschickt. Wir arbeiten eben mit der Kriminalpolizei zusammen, mit der normalen Polizei. Wir haben alle möglichen Schutzmaßnahmen. Ich selber komme ursprünglich aus dem Personenschutz. Das heißt, wir können uns verteidigen, wenn es sein muss oder nicht. Aber abbrechen haben wir in der Form noch nie müssen. Was wir aber getan haben, wenn wir jetzt auf Teaminvestigationen sind, wo wir tatsächlich Spuk suchen und auf Spukorte fahren, dass illegale Besuche in diversen Gebäuden sind, dann gehen wir gar nicht erst rein. Weil wir sind nicht auf Konfrontationen aus. Das passiert leider schon, aber Investigationen abgebrochen haben wir bis jetzt in den letzten 25 Jahren noch nie.
Okay. Und weil du gesagt hast, mit Polizei und Kriminalpolizei und so, wenn sie euch da nicht meldet, abhängig davon, wer dort gerade ist oder der Patient oder der Kunde, ich sage immer Patient, Entschuldige.
Der Kunde ist Ist gefährlich.
Genau. Wir haben heute schon von mir gehört, dass man zum Beispiel einer der Spukanfragen lautet, mein Kind ist besessen.
Ja, ja.
Es kommt in der Nacht raus, spricht in fremder Sprache und hat eine andere Augenfarbe und so weiter. Also wenn wir sowas zugetragen kriegen, ist die erste Meldung an die Polizei und ans Jugendamt schon einmal vorweg, dass die informiert sind. Und dann schauen wir uns den Fall an und durch wirklich intensive Arbeit, meistens mit den Müttern. Kinder werden immer außen vor gelassen, also die da schauen wir immer, dass die weg sind, wenn wir kommen. Kommt dann raus, dass es hier um psychische oder körperliche Gewalt oder Missbrauch geht und daraus resultierenden multiplen Persönlichkeitsspaltungen. Und da ist natürlich dann die Polizei gefragt und das Jugendamt und alles. Ja.
Und nehmen die das dann auch so ernst,
das Thema,
weil immer mit ihnen,
weil wir oft dann von Kritik sprechen und Zauberei und bla 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 und
eben, wir gehen ja nicht so vor.
Ja,
also
ja.
Wir haben natürlich esoterisch begonnen, so wie die meisten, mit Weihrauch, mit Lamperl, mit Kerzel, mit Hokuspokus und mit fliegende Polsterüberzüge und ich weiß nicht was. Aber nach circa 5 Jahren hat das Umdenken begonnen, weil ich überzeugt davon war, ich bin mir überzeugt, es gibt Geister und es interessiert mich eigentlich nicht mehr. Und meine nächste Intention war, nach den ersten 5 Jahren, dass ich dann gemeint habe, aber mich interessiert's, warum nehmen andere Leute Spuk wahr? Dann habe ich mich hingesetzt, mir überlegt, wie ich sowas untersuchen könnte und so ist die Technik ins Spiel gekommen. Mhm. Ich habe massenhaft Ausbildungen und Schulungen gemacht, dass ich mit dieser Technik auch affin werde und weiß, was ich tue. Und dann sind wir eben hochtechnisch und wissenschaftlich geworden und dieses Esoterische ist komplett weggefallen.
Ja. Ja.
Und die Behörden, die mit uns zusammenarbeiten, wissen, wie wir arbeiten und wissen auch, welche Atteste wir ausstellen, dass die Handlung, Entschuldigung, dass die eben Hand und Fuß haben und dass sie mit gleichen Geräten gemacht worden sind und dass das eben alles glaubwürdig ist.
Ja, ja.
Und wenn es Probleme gibt, wo nicht geglaubt wird, dann wird halt weiter an irgendwelche Gutachter gesteckt und so weiter und so fort. Ja.
Wahnsinn, also ich habe mir nicht so technisch alles vorgestellt.
Muss ich ehrlich sagen, jeder da ganz
Blauer geht hinein, aber ich habe natürlich eure Homepage angeschaut und so. Aber es ist ja Wahnsinn vom Equipment, was das kostet.
Ja.
Also wenn du so sagst, was da Geld liegt.
Ja.
Ich sage mal mehrfach, weil ihr habt es ja dann auch, dort müssen wir hin, wenn wir mehrere Einsätze an einem Tag oder in einem Tag
auch immer.
Also das ist ja normal und ihr lebt von eurem Einsatz, von eurem Geld.
Vielleicht spenden oder so, oder
weniger sein, aber
Ist ja eigentlich also gerade jetzt seit Corona ist es unheimlich schwierig. Jeder will alles gratis haben. Mhm. Aber wenn wer andere was anbietet, will er natürlich Geld sehen.
Ja.
Und eben seit Corona ist es extrem bei uns, dass wir uns tatsächlich ausschließlich durch Eigenmittel erhalten können.
Okay.
Wir verlangen natürlich mittlerweile auch was für unsere Einsätze, aber das ist halt nur ein Schutzpreis, mit dem kann man das nicht. Eben das nicht gerade heißt, wir machen alles gratis, weil das, ja. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das geheißen hat, okay, alles, was gratis ist, hat keinen Wert.
Stimmt.
Weil die Leute nicht gecheckt haben, dass es uns darum geht, den Leuten zu helfen und unsere Bezahlung eigentlich das gesammelte Material ist, weil das verwenden wir weiter.
Zum Lernen, intern.
Und ja, und nachdem ich mir das öfter sagen habe lassen müssen und hin und her haben wir dann angefangen, eben einen Schutzpreis zu verlangen und seitdem, ja.
Ist das ein gesamter
Betrag, unabhängig davon, wie viele Besuche wir haben, unabhängig davon, wie oft wir kommen. Genau. Wir haben Langzeitbetreuungen, zum Beispiel von Pensionisten, die vereinsamt sind und die der Meinung sind, der Karl spukt daheim noch herum, der ist aber vor 30 Jahren gestorben. Mhm. In Wirklichkeit sind die Leute nur einsam und brauchen einen Ansprechpartner. Wir fahren einmal im Monat hin, plaudern, quatschen, haben Spaß mit der Person, ein, zwei stundenlang und fahren dann wieder. Und das rennt mittlerweile schon 10-12 Jahre lang. Ja.
Wahnsinn.
Genau. Und die haben einmal einen Fixbetrag bezahlt, eben dass eben dieser Auftrag abgedeckt ist und das war's. Ja.
Das finde ich aber dann cool auch von euch, dass ihr sagt, ihr fahrt dorthin und plaudert.
Natürlich. Innerhalb von Wien verlangen wir zum Beispiel überhaupt nur von Pensionisten und wenn es ein Trinkgeld ist oder ein Kaffee, sind wir völlig zufrieden. Es kommt natürlich auf die Sozialschicht drauf an. Ein Pensionist mit der Mindestpension werden wir keine tausende Euros abknöpfen, sondern sagen wir immer, wenn sie zufrieden sind mit unserer Arbeit, sind meiner freiwilligen Spende nicht abgeneigt, es reicht aber, wenn sie uns einen Kaffee machen.
Mhm.
Und jeder ist happy. Bei Leuten, wo wir wissen, die stehen im Leben, die verdienen, ist unsere Grenze bis zu 120 Euro. Wurscht für die ganze Tätigkeit, die wir machen.
Egal wie oft der hilft.
Genau. Im Regelfall verlangen wir aber einmalig 70 Euro. Das ist so die Mittelgeschichte. Und außerhalb von Wien kommt halt die Fahrkostenpauschale dazu und außerhalb von Österreich. Also wenn eine Rückkehr nicht mehr zumutbar ist aufgrund der Entfernung, müssen natürlich die Nächtigungskosten auch getragen werden.
Also das ist wirklich, gut Menschen auch noch dazu einer Tätigkeit.
Wie gesagt, es geht uns nicht um Profit, es geht uns um die Forschung, um das Wissen.
Ja. Aber teilt man das Erfahrungswissen unter den Vereinen, teilt man das Erfahrungswissen, jeder für sich.
Also, ich muss sagen, in Österreich selber gibt es nicht sehr viele Geisterjäger, weil sich keiner über uns drüber traut, weil wir schon so einen Riesenruf haben und einfach jeder, auch wenn man googelt, das Erste, was man findet in Österreich, sind wir.
Stimmt.
Also andere, die das versuchen auch zu machen, entweder arbeiten sie mit uns zusammen oder sie kriegen einfach keine Aufträge, aber das liegt nicht an uns, sondern eben an den Leuten, an der Bekanntheit. Ansonsten ist es so, begonnen hat das in Deutschland, wo 2003 angefangen hat, die Szene zu wachsen und Milliarden Geisterjäger auf den Plan gerufen hat. Und dort wurde es auch so bis heute gehandhabt, was dann leider auch nach Österreich gekommen ist, dass man nur noch versucht, gegeneinander zu arbeiten. Man versucht, einem die Klienten abzuknöpfen, versucht einem den Erfolg madig zu machen und so weiter. Und Arbeit ist mehr fokussiert, wie ruiniere ich jetzt die andere Gruppe, dass ich weiterkomme. Wir haben uns da komplett rausgenommen. Wir machen unser Ding stur und haben aufgehört, irgendwelche Kontakte zum Knüpfen intern, weil uns dieser Kindergarten zu viel wurde. Wir haben natürlich Partnerschaften und ich weiß nicht was, aber die fallen nicht so ins Gewicht, weil wir uns das Ganze einfach nicht antun wollen. Und wenn wer von uns lernen will, ist er jederzeit gern gesehen. Also da sind wir nicht abgeneigt.
Finde ich halt voll schade, dass man so eine kleine Gruppe ist, die was das angehen und dann solche
Neider wirst immer haben. Ist doch überall so.
Andererseits, je mehr Neider wir haben, umso mehr wissen wir, dass wir am richtigen Weg sind.
Ich finde es auch so, dass man das immer cool findet, dass man sich da untereinander dann, also ich ins Büro kaufen, und die Frauen in Frauen, es ist wirklich ziemlich schrecklich, schade, dass man sich da nicht gegenseitig unterstützt.
Und bei uns kommt halt dazu, wenn wirklich ein themengleicher, eine themengleiche Gruppe, weil Vereine gibt es eigentlich europaweit nur drei mit uns, die das machen.
Okay. Europa.
Genau. Und themengleiche Gruppen gibt es natürlich Millionen. Wenn mit uns wer zusammenarbeiten möchte, muss aber einen gewissen Level erreicht haben oder einen gewissen Standard haben, damit das harmoniert.
Ja,
wenn jetzt eine reine esoterische Gruppe kommt oder eine Gruppe, die null Ahnung von Fotos, also Bildauswertungen hat oder von generell Programmen oder so, ist aber uns fehl am Platz, weil das hält uns auf und wir sind nicht da, dass wir andere hochziehen.
Ja,
okay, entweder arbeitet man zusammen oder nicht.
Fertig. Das heißt, Freunde von uns sind auch Grafiker und so, also ist ja wirklich ein Aufwand da, weil du jetzt gesagt hast, ihr habt da 24 Stunden oder Beobachtung und dann das ganze Material rauszuarbeiten, stelle ich mir irrsinnig aufwendig, anstrengend. Kannst du eine halbe Minute durchs Video, und Videos, wird schon was, also musst du dann intensiv auseinandersetzen.
Ja, oder man hat mittlerweile das Geld und die Möglichkeit, dass man Spezialprogramme hat, die das selber erkennen. Ich persönlich bin ein absoluter KI-Gegner. Wir arbeiten KI-frei.
Okay. Aber glaubst du nicht, dass euch das irgendwie zukunftstechnisch, weil ich kann irgendwie unterschreiben, könnte die Klappe, weil das immer,
KI ist dann halt sehr pauschal. Die können das, was man ihnen anfühlt. Und das geht bei uns nicht, weil jeder Fall ist so individuell, dass eine KI eigentlich mehr ruinieren wird. Ich meine, zum Banner generieren, zum Bilder generieren und so verwendet man natürlich KI, ist keine Frage.
Aber das letzte Mal haben wir es auch gehabt, da haben wir ein Bild bekommen.
Ja,
dann habe ich es der KI gegeben, habe ihr gesagt, erklär mir bitte im rechten unteren Eck diese paranormale Erscheinung.
Ja.
Er hat mir einen Geist herausgezeichnet.
Was ist
in Wirklichkeit war es, ist Parkplatzschild, was vom Blitz überbeleuchtet war und in der Nacht mit einer verwischten Kamerabewegung reflektiert hat. Ja. Aber wir hätten da einen Geist bekommen. Also die KI...
Ich glaube, der hat sogar irgendeinen Maxl mit seinem Puls, Chicago Puls Bulli hingemalt und also, hat gemeint, das ist das. Und ich habe mir das Bild angeschaut und gesagt, nein, das ist eine Tafel mit einem Behindertenparkplatzzeichen drauf oder so.
Okay.
Also
KI ist da noch weit weg, weil wer soll sie mit wirklichen reellen Daten füttern? Wie viele belegte Bilder, zertifizierte hast du, dass das Referenzpunkte herziehen könnte, ne?
Ja, das stimmt, da bin ich froh, weil wir reißen nur von diese Freunde von uns machen Videografie und Hochzeitsfotografie und so.
Alles super. Das
ist natürlich super, weil
natürlich das ist natürlich was anderes.
Das ist ein lächerlicher aber natürlich, ihr müsst irgendwas herausfinden, was ich dann da noch an
Ich meine, für die Öffentlichkeit, wenn wir solche Werbevideos machen oder so, dann ist natürlich ein KI auch dabei, bei unsere Programme, aber vereinstechnisch und wenn es wirklich um Analysen geht, sind wir völlig KI-frei.
Also ist wirklich noch Handarbeit,
was eh ausstirbt.
Genau. Finde ich super. Ihr habt euch erzählt, ihr wart auch schon
Fernsehen,
AGV
oder
ORF? Ich glaube überall, was also ORF natürlich mehrmals schon, Puls 4 war mal ATV, unfreiwillig, ProSieben RTL, D-Max war mal, TLC war mal.
Cool. Und die treten dann auch
genau.
Wir haben entdeckt.
Also es rennt von Anfang an so, dass wir nicht jedem Sender zusagen. Wir suchen uns die Sender natürlich aus und kriegen im Jahr, ich schätze mal, 20 bis 30 Anfragen. Ja.
Super. Aber kann man daraus jetzt
ist jetzt ein
Wohltätigkeit, also ihr macht jetzt sehr viel
freiwilliger Basis
und kann man daraus
ein bisschen
ein Profil
dass man sagt. Nein, also gerade der ORF und so, gerade die, wo man denkt, okay, die haben wir gehört, das sind die Knausrigsten und die arbeiten eher mit dem, wir bringen euch ins Fernsehen. Nur, dass wir eben diesen Fame gar nicht mehr notwendig haben, weil wir sowieso schon sehr berühmt sind und eigentlich, ja, nicht angewiesen sind auf die Medien, damit rechnen die halt nicht. Aber
also ist es so,
dass Dreharbeiten nicht wirklich refundiert werden.
Ja. Aufwandsentschädigung, dass man sagt,
man fährt. Maximal, dass das Mittagessen zahlen. Da haben wir natürlich jetzt die letzten Jahre auch ein bisschen umgeschichtet und überarbeiten das. Wir haben natürlich unsere Stammsender und auch Zeitungen, mit denen wir nach wie vor gratis arbeiten und allen anderen. Du musst das leid, da müssen sie in die Tasche greifen.
Ja, schon.
Aber es ist halt nicht so, dass wir überleben können. Wir sind auch nicht diejenigen, die wegen jedem Scheiß ins Fernsehen wollen.
Ja, verstehe.
Also jetzt haben wir es ziemlich lang Pause gehabt. Jetzt haben wir wieder Anfrage vom ARD bekommen und danach ist dann wahrscheinlich wieder mal für ein halbes Jahr Ruhe, weil wir eben den Ruf des weiß ich nicht, des Blenders und des Medienaffinen, das will ich nicht. Das interessiert mich.
Super, finde ich super.
Wenn man einfach treu bleibt und sagt, wir wollen es wissenschaftlich belegen können, oder?
Eben.
Das finde ich cool, ja. Und wenn euch das
an, was die eigentlich wollen von uns oder wie deren Vorstellungen sind und ob wir das überhaupt abdecken können. Und dann ist es so, dass sich die ganzen Medienleute, wurscht ob Zeitung, Fernseher, Radio weniger, weil die gehen nicht mit auf Investigationen, aber die wollen halt immer auf irgendeine Untersuchung mitgehen und da sind dann wir verantwortlich, wo das stattfindet, wie das abbrennt und so weiter, kriegen eigentlich so von seitens der Sender überhaupt keine Vorgaben.
Okay, so ihr könnt das alles freigestalten.
Ihr nehmt das jetzt nicht, weil ihr
Datenschutz
nicht. Privatinvestigationen absolut nicht. Nein.
Also es werden alles öffentliche Verlassene.
Genau. Ich muss auch sagen, wir arbeiten einmal auf zwei Hauptschienen. Das erste sind Teaminvestigationen, das heißt, wenn nichts ansteht oder wenn wir gerade Zeit haben, schnappen wir unsere Leute und fahren auf einen prädestinierten Spukort oder einen vermeintlichen Spukort und schauen, ob wir tatsächlich irgendwas Paranormales erwischen. Mhm. Das ist auch das, was man auf TikTok und so von den anderen Leuten kennt, das sind diese mystischen Investigationen mit ein bisschen Huhu und Buhu. Oder wir machen unsere paranormalen Tests, wo ich auch gleich noch zum Sprechen komme. Und die zweite Schiene sind Privatinvestigationen. Da geht es eben nicht darum, Spuk aufzudecken, sondern darum, Betroffenen zu helfen.
Ja,
also komplett kontrovers eigentlich.
Ja. What? Also das heißt, also das Private ist eine Schiene,
genau.
Aber dann gehen wir noch in die andere Richtung,
ja, was du vorhin gerade angesprochen hast, was ja auch irgendwie spannend ist.
Wenn wir jetzt Internet angesprochen,
was alles im Internet passiert, wer da was hineinstellt, was da
gesehen oder nicht gesehen wird oder gemacht wird.
Nehmt ihr euch sowas her, ihr habt Erfahrung
und sagt, geh schon auf den Plätzchen, das kann er nicht,
so wie KI
oder keine Ahnung,
kann man das machen? Ja, kann man schon, aber wir werden das nie öffentlich kommunizieren, weil wir keine anderen Leute bloßstellen wollen.
Okay.
Aber sonst aber mal, natürlich.
Schau, der hat jetzt, keine Ahnung, 5000 Kinder, hat keine Ahnung,
dann an
Nebelmaschine hingestellt und
keine Ahnung.
Also das macht sich umdeucht,
Genau.
Sie sehen sich ja wahrscheinlich ganz anders,
weil
umso einer Erfahrung sieht sie, denkt sie, was hat der jetzt?
Ja, natürlich.
Und ihr sitzt dort und denkt euch.
Und wir schauen schon, wie ist das Videomaterial, okay, da siehst du schon einen Cut oder da weicht jetzt auf einmal was ab von der Belichtung her oder da sind die Ränder auf einmal nicht mehr so glatt, na, dann wissen wir es eh schon, da ist wiederum irgendwas reingeschnitten worden. Ne?
Die Pixel passen nicht zusammen, Pixel und so, also wir achten wirklich auf jeden, also auf jedes Detail. Ja.
Ihr seht es ja ganz anders,
einer jetzt.
Natürlich.
Ich kann wahrscheinlich da auch nicht mehr hinters Licht führen.
Schwierig, also wir kriegen weltweit Zusendungen, natürlich.
Um eure Meinung.
Genau, entweder von Material von Privatpersonen, die mit ihren Kameras in der Nacht irgendwas Mystisches aufgenommen haben und wissen wollen, was das ist. Wir kriegen aber auch von anderen Teams Material geschickt.
Aha, okay.
Und da wird's interessant für mich, weil wenn ich mich als Geisterjäger präsentiere, brauche ich kein anderes Team, das mir meine Bilder analysiert. Ja? Aber auch das kommt vor. Und wir haben uns eben spezialisiert auf diese Orb-Fotografie, also Orb-Entschlüsselung. Das sind diese hellen Lichtpunkte, die man auf Fotos kennt und so, die aber sehr oft nur Niederschlag oder Insekten sind oder Staubpartikel sind, durch Infrarot gespiegelt werden und so weiter. Auf das haben wir uns spezialisiert, weil da versuchen es die Leute wirklich zu zerlegen damit. Mhm. Wir bekommen sehr viel Fake-Material, wo wir mittlerweile nach 2 Sekunden wissen, das ist nicht echt und das interessiert uns dann auch nicht mehr.
Das heißt, also wir sortieren dann aus.
Also ihr seht das,
oder müsst ihr ein Programm?
Nein, wir sehen das, das ist Erfahrung. Ja.
Okay.
Und oftmals ist es auch so, dass wir eben das Material in unser Vereinsforum stellen und lassen die User mitdiskutieren.
Okay.
Dann wird es jetzt richtig interessant. Ja. Weil wir dann natürlich auch die Ansicht von Laien haben.
Weil wir selber,
das ist halt...
Okay.
Und wenn ich jetzt bei euch werden will,
haben wir schon darüber gesprochen,
natürlich ein halbes Jahr, haben wir gesagt, haben wir so einen Vorlauf, Mitlauf.
Mitgliedsbeitrag?
Also es ist so, wir haben einen Mitgliedsbeitrag, der wird im Quartal abgerechnet, also auch ziemlich lächerlich das Ganze. Der ist momentan, ich glaube, 30 Euro im Quartal, also alle 4 Wochen, der aber sehr sporadisch nur eingehoben wird.
Ja.
Aber dafür, weil das doch recht wenig ist, haben wir es immer so gehandhabt, wenn wir kostenpflichtige Sachen haben, dann kann der Verein die nicht zur Gänze bezahlen, sondern man muss halt privat auch ein bisschen was investieren. Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel übers Wochenende wohin fahren oder so ins Ausland oder so, zahlt sich jeder selber, aber wir nehmen halt keine 10 Sterne, ist eh klar. Oder wenn wir irgendwo, wir hätten es vorgehabt, auf die Burg Husker zu fahren zum Beispiel. Das ist leider nichts geworden wegen der Hauptsaison und das wollen die nicht. Aber nach der Saison sind wir gern gesehen. Und da hätten wir Vermögen zahlt, dass wir die ganze Nacht dort sein dürfen. Das hätten wir halt privat zahlt, ja.
Das habe ich auf der Homepage.
Ja, leider.
Habe ich gesehen, dass wir dort sind.
Wir haben auch zuerst die Zusage bekommen und dann mit der Bitte, wir sollen uns Anfang Juli melden.
Ja.
Und plötzlich hat es geheißen, nein, in der Hauptsaison geht das nicht. Also in der Tschechei, genau, die hat die ist auf einem völlig unerklärbaren Ort gebaut worden, der überhaupt irgendwie nicht prädestiniert ist für eine Burg dort. Nur sie wurde dort gebaut, weil angeblich darunter ein Höllentor ist. Und mit der Burg haben sie dieses Höllentor verschlossen. Und da rennt eben die Mystik und die Sage, die man auch im Internet sehr gut findet, über dieses Höllentor. Und da pilgern wirklich Geisterjäger hin und da pilgern auch Wissenschaftler hin und versuchen, dieses Höllentor zu finden.
Yeah,
okay. Und jetzt habe ich mir gedacht, was ist, wenn wir das schaffen? Aber wie gesagt, wir müssen leider bis nach der Saison warten, weil wir eben leider abgesagt
sind. Wir waren so nie dort, also privat auch nicht, oder einfach
nein,
so,
nein,
so nie.
Nein.
Das erste Mal für euch?
Dort schon, ja.
Da wird das ganze Equipment eingepackt.
Genau.
genau. In solchen Fällen, ja. Wir fahren immer unbefangen hin. Und je weniger wir im Vorfeld über diesen Ort wissen, umso besser.
Wenn was wir schon machen, einmal im Jahr, eigentlich bis zu Corona, das hat uns halt alles zusammengehauen, einmal im Jahr haben wir immer ein Sommerprojekt gemacht. Das heißt, wir sind auf einen der Most Haunted Places of Earth gefahren und haben geschaut, was wir halt dort erleben. So waren wir auf der Insel Poveglia, die mittlerweile komplett gesperrt ist in Italien. Das ist die Pestinsel. Wir waren in Edinburgh, in den Vaults, am Greyfriars Kirkyard, der als der Poltergeist-Friedhof und gruseligste Friedhof der Welt gilt und so weiter. Es wäre Japan, der Suicide Forest geplant gewesen. Es war jetzt eben Huska geplant, das ist auch so einer der Most Haunted Places. Mexiko, die Puppeninsel, also die ganz typischen Geschichten. Natürlich wollten wir auch nach Tschernobyl, nur ist uns die Ukraine, der Krieg ein bisschen dazwischen gekommen. Ja. Aber ja, also einmal im Jahr geht's auf so einen der Most Haunted Places, ja.
Voll mega.
Voll mega.
Über das reden wir auf jeden Fall auch. Erfahrungen, was uns interessiert, die was jetzt auch zuhören.
Ich will zwei Folgen, weil ich jetzt noch eure ersten Erfahrungen kommen,
ja, dann noch, was ihr so erlebt habt.
Ich habe da jetzt noch eine Fragerunde zu machen.
Das wäre gerne gemeinsam.
Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Ojusha-Brett.
Was ist?
Ein Kisha-Board. Genau, das ist ein Hexenbrett, ein Witch-Board. Das ist diese, meistens aus Holz, gibt's aber auch aus Keramik und aus Elfenbein. Die Tafel, wo eben das Alphabet draufsteht, dann steht links Yes. Rechts oben No, und unten steht Ende. Das ist das typische Hilfsmittel zum Gläserrücken oder Tischlerrücken, ja. Was wir davon halten?
Ja. Ja.
Carpenter-Effekt, Co-Stamm-Effekt, also absoluter Schwachsinn.
Okay.
Ich habe jetzt zwei Worte in den Raum geworfen, Co-Stamm-Effekt und Carpenter-Effekt. Viele kennen das vom Pendeln zum Beispiel. Mhm. Wenn man ganz gerade die Hand hält und man hält das Pendel vor sich und man stellt sich vor, das Pendel schwingt von links nach rechts, wird es das tun, ohne dass man die Hand bewegt. Denkt man sich jetzt, das Pendel pendelt nach vorn zurück, tut es das auch, ohne dass man die Hand bewegt. Das ist der Co-Stamm-Effekt, genau. Co-Stamm. Das verursacht durch die Gedanken senden an die Nerven und es gibt ganz kleine Impulse, die man aber nicht wahrnimmt und dadurch bewegt sich das Pendel. Das hat nichts Paranormales zu tun. Tischlerrücken ist genauso.
Okay.
Weil wir haben es als Kinder,
es ist halt, es wird auch immer wieder als Spiel deklariert und es gibt auch immer wieder Warnungen, dass das so gefährlich sein soll. Das unterstütze ich nicht, weil es funktioniert oder weil tatsächlich Geister kommen, sondern weil sich meistens Jugendliche mit dem befassen und sich in dem Moment, weil natürlich düstere Atmosphäre und die Stimmung ist Bombe und und es kommt sicher gleich ein Dämon und dann fliegt irgendwo was runter oder es knackt was. Und dann steigern sich diese Jugendlichen so in die Thematik rein, stellen natürlich die falschen Fragen und dann passiert tatsächlich was. Zum Beispiel, wenn sie nach ihrem Todesdatum fragen. Unterbewusst steigern sich dann diese Jugendlichen so in dieses Datum rein, dass dann tatsächlich Unfälle passieren zu diesem Moment und alles Mögliche. Und das ist das Gefährliche an der Geschichte.
Verstehe ich, ja.
Org.
Dann habe ich noch Dämonen.
Was sagst du?
Nicht erklärbar
bei uns.
Ja. Also, wenn man dran glaubt, ist gut, wo wir aber auch sehr viel in der konfessionellen Ebene sind. Wir schauen halt, dass wir so konfessionslos sind, wie es geht. Das heißt, wir haben natürlich bei unseren Klienten Moslems genauso wie Christen und ich weiß nicht was. Und Dämonen gibt es nicht in jeder Glaubensrichtung.
Ach so.
Ja. Und ich persönlich, wie der Michi ist, das will er gleich selber sagen, aber ich persönlich glaube generell nur Dinge, die ich selber erlebe oder selber sehe. Ich provoziere diese Dinge aber auch, dass sie passieren. Und solange ich es nicht selber erlebe, glaube ich nicht wirklich dran. Ich hoffe vielleicht, aber ich glaube nicht dran.
Ja. Genauso. Es ist absolut so. Also, wenn ich es nicht selbst erlebt habe, dann.
So wie es das eingangs auch schon gesagt
hast, man muss das belegen können. Man kann es erzählen, es gibt in einer jeden Überlieferung bestimmt irgendwo einen gewissen Grad an Realitätshintergrund, aber sehr viel wird durch diese Zeiten, Epochen doch dazu gedichtet.
Von dem her.
Stellt's man hin, stellt ihn mir vor.
Dann
können wir uns weiter drüber unterhalten, bis dahin.
Ja.
Mag sein, einer glaubt an das, der andere glaubt an das. Wir brauchen einen Beweis.
Eben.
Das ist so. Es wird niemand verurteilt oder sonst irgendwas bei uns, weil hat jeder Recht auf seine Meinung und auf seine Eindrücke.
Das stimmt, ja.
Nur dann geht's halt an die wissenschaftliche Arbeit, dass wir das rausarbeiten.
Das ist ja der Neue.
Dann habe ich den nächsten
Exorzismus.
Wie steht es hier dazu?
Ganz, ganz heikel.
Ja, da sind wir auch dann wieder behandlungstechnisch und alles.
Oder? Ja, man kennt ja die bekanntesten Exorzismusfälle, so wie zum Beispiel Anneliese Michel oder wer sie kennt, Emily Rose. Das ist eine und dieselbe Geschichte, wo es bei mir um einen klassischen, eigentlich ist es da um eine klassische Fehldiagnostik gegangen und es hat dort kein Priester was verloren, sondern die Gute hätte ins Spital gehört. Und das ist halt sehr oft das Problem, wenn Leute nicht wissen, wo das Problem ist, an wen sie sich wenden können, ist der Priester eigentlich die nächste Quelle und die Kirche hat dadurch natürlich ein lukratives Geschäft entdeckt.
Das stimmt, das ist ja auch kinotechnisch, steht ja auch sehr, sehr Wahnsinn.
Und ich meine, wir hatten einmal das Angebot, das war leider auch mit dem ORF, da wollten sie mich mit dem Schönborn auf einen Tisch bringen, mit dem Kardinal, und jeder, der sich ein bisschen informiert hat und ein bisschen auskennt, weiß, dass der Schönborn der Exorzist Österreichs ist.
Der Austreiber.
Genau. Und wie der dann erfahren hat, wer ich bin und dass wir eine Art Streitdiskussionsrunde starten wollen, hat er sofort abgelehnt.
Wirklich?
Ja,
wirklich?
Leider.
Für Frieden.
Cool. Verfluchte Häuser gibt's, oder?
Kann man das so kurz und knackig beantworten?
Oder gibt's es jetzt, aber...
Definiere verflucht.
Ja, wo komische Dinge passieren wo man sagen kann,
ich würde es nicht verflucht nennen, aber das sind so die klassischen Spukorte, ja.
Genau, was wir davor noch gerade angesprochen haben, die Most.
Genau.
Sehen die Kinder mehr? Wie wir erwachsen.
Würde ich nicht sagen, nein. Was bei Kindern der Fall ist, dass die Entwicklung dazu kommt, insbesondere die Entwicklung des Gehirnes. Mhm. Dadurch nehmen Kinder Sachen anders wahr als Erwachsene. Kinder sind auch viel offener für die Thematik, was durch die Erwachsenen wieder unter Anführungszeichen weggezüchtet wird.
Das heißt,
diese Sensibilität, diese Feinfühligkeit verliert man meistens in der Pubertät. Mhm.
Weil dann das Boxdenken kommt.
Genau.
Du musst das machen, weil du nicht das.
Aber ich bin nicht der Meinung, dass Kinder mehr wahrnehmen, sondern anders. Und sie können es nicht so gut definieren. Deswegen zeigen sie meistens im Kinderzimmer an die Wand und sagen Opa.
Ja.
In Wirklichkeit kann es aber sein, dass sie nur einen Knacks in der Wand gehört haben. Sie nehmen Sachen anders wahr.
Mhm. Ist ja auch so
bei älteren Leuten. Also ich weiß noch von meiner Oma damals,
die da immer gesagt,
der Opa ist noch da.
Keine Ahnung, mit wem sie da immer
sich unterhalten. Weil sie halt schon in einem gewissen Stadium war. Mhm. Deswegen, das haben wir vorhin angesprochen. Das ist genau das, was man mit dem Witchboard und das alles
mit Vorsicht.
Ich meine, man sieht auch bei uns, wir haben paranormale Versuche und alles auf der Homepage, die wir teilweise auch mit der Universität Wien gemacht haben gemeinsam. Und da ist auch das Witchboard dabei, also das Gläserrücken. Und das wird auch genau erklärt, warum das eben nicht realistisch ist und wie es funktioniert.
Okay.
Also könnt ihr auf eurer Homepage natürlich dann anschauen und euch das vorhabt, macht das nicht, schaut es euch an, es ist ein Blödsinn.
Oder Blödsinn.
Beziehungsweise, wenn ihr wen habt, der zuhört und der selber regelmäßig Tischerl ruckt und der Meinung ist, wir reden Blödsinn, kann uns gerne dazu einladen und wir machen das dann gerne mal gemeinsam.
Dann machen wir gleich eine Folge draus.
Na bitte.
Zum Abschluss habe ich noch drei Fragen. Glaubt ihr heute mehr oder weniger an Geister?
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Wenn heute was passiert, bin ich fix davon überzeugt, es gibt Spuk. Dann schlafe ich eine Nacht drüber und am nächsten Tag ist das wieder so unrealistisch, dass ich meine nächste Bestätigung brauche.
Ja.
Es hat sich jeder von uns Ziele gesteckt, die eigentlich nicht erreichbar sind. Wenn wir die erreichen, ist der Feindszweck erfüllt. Mhm. Mein Ziel wäre es, dass zum Beispiel die verstorbene Mutter meines Sohnes erscheint vor mir. Wir fünf war, ist sie verstorben. Mhm. Dass sie mir auf die Schulter klopft und sagt, Willi, du hast mit dem Buben alles richtig gemacht, ich bin stolz auf dich. Ja. Solange das nicht passiert...
Glaubst du nicht.
Ja, verstehe ich, ja.
Wie ist das bei dir?
Ich bin da mehr in die Richtung dieser Wiedergeburt.
Ja.
Dass ich sage, wenn ich ein früheres Ich von mir treffe, dann ist es erreicht. Dann habe ich den Beleg da, dann gibt es ein Leben nach dem Tod, was sich irgendwie weitersetzt, vielleicht auch weiter manifestiert in der einen oder anderen Art und Weise,
Aber dann ist auch das Vereinsleben für dich vorbei, weil zwei von der Sorten brauch ich nicht.
Touché, ja?
Ja.
Das ist dann der automatische Ausschluss. Da wird nicht mehr diskutiert, amtlich beglaubigt, weg.
Wobei der Vorstand generell Mitgliedschaftsbeitrag befreit ist, weil wir sowieso so viel privat finanzieren und leisten, dass wir diese 30 Jahre auf die sind wir nicht mehr angewiesen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
So. Wir reden da schon von anderen Größen, die da ja durchlaufen bei uns.
Ja. Den Aufwand auch was damit, was damit sehen ja oft viele Leute ja gar nicht. Was da betrieben ist. Also deswegen Respekt an euch.
Danke.
Was würde den Menschen raten, die glauben, dass es bei ihnen spukt?
Ja, sich an uns zu wenden, um das Ganze überprüfen zu lassen.
Perfekt. Super, super Antwort, mit denen habe ich jetzt gerechnet.
Na klar, es ist aufgelegt gewesen.
Was war der größte Erkenntnis bei der Arbeit, die sie bis jetzt gemacht hat? Haben wir da so,
muss sagen. Ja, also ich habe ein ganz großes Thema, wo wir seit Jahren dahinter sind. Und zwar, es kommen immer wieder Tonaufnahmen bei Geisterjagden zustande, wo wir sagen, wir versuchen im Jenseits zu kommunizieren. Das heißt, wir nehmen hochsensible und weniger sensible Diktiergeräte, stellen Fragen in den Raum, lassen ein paar Sekunden Zeit für eine Antwortmöglichkeit, stellen die nächste Frage. Und wir kennen das, es gibt auch Spezialgeräte, ebenso wie die Spiritbox, die Ghostbox, der Ovilos und so hin und her, mit denen man Geisterstimmen hörbar machen sollte. Ich bin mittlerweile so weit gewesen, dass gewisse Fragen, die ich gestellt habe, habe ich die Antworten gespürt im Vorfeld. Beziehungsweise habe mir die Antwort gedacht und plötzlich war sie tatsächlich auf Diktiergerät. Sodass ich der Meinung war, Moment, nicht alles sind Jenseitsstimmen, Radiowellen, was man aufnimmt und was auch immer, Funkwellen oder ich habe keine Ahnung. Es könnten vielleicht sogar die eigenen Gedanken sein, die wir hier tonalisieren können. Mhm. Dann habe ich mit den eigenen Teamkollegen ein paar Versuche gemacht, wo ich ihnen einen Namen reingetriggert habe, ohne den Namen offiziell zu nennen. Und habe dann gemeint, bevor ich auf Record gedrückt habe, wenn du hier bist, kannst du uns bitte deinen Namen nennen. Und habe auf Record gedrückt und habe die Leute angehalten, dass sie geistig an einen Namen denken sollen, aber nicht laut aussprechen. Dann war die Aufnahme vorbei und ich habe ihnen gesagt, passt auf dem Diktiergerät wird es zu hören sein, Paul. Haben sie mich alle ausgelacht. Dann haben wir auf Start gedrückt und tatsächlich hörst du im Hintergrund Paul.
Wirklich?
Genau. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich dann schon auf der TU Wien mich angemeldet habe und gesagt habe, Leute, ich habe was Bahnbrechendes. Ich bin der Meinung, wir können Gedanken gezielt tonalisieren. Und seit ein paar Jahren rennt jetzt das so, dass wir eine Möglichkeit suchen oder versuchen zu entwickeln, wo es technisch nachweisbar ist, dass ich recht habe. Und da ist die Zusammenarbeit seit circa 5 Jahren mit der TU Wien, wo das immer wieder aufgegriffen wird. Ja. Und wo wir auch laufend Probanden suchen, aber das wird dann eher auf der Homepage ausgeschrieben.
Perfekt. Mega cool. Also, gut, die Sprache ist weg, wenn man das überhaupt muss ich jetzt einfach vorarbeiten, das Thema, aber wow.
Super cool, ja.
Ich glaube, wir machen jetzt einmal einen Cut. Machen wir dann gleich die zweite Folge daraus, weil die Leute wollen ja
natürlich
Geschichten von euch hören.
Dann sage ich jetzt einmal kurz Danke zu euch.
Leute, nächste Woche Donnerstag kommt dann Folge 2 raus
mit den Unerlebnissen von meinen Gästen, was sie alles erlebt haben.
Wo sie sich vielleicht
ein bisschen auch in die Hosen geschissen haben wir anfangs erzählt.
Oder irgendwer
auf die Schulter gegriffen hat oder keine Ahnung.
Hört unbedingt rein,
es geht auf jeden Fall sehr spannend weiter. Ich bedanke mich mal jetzt für die Ausführung und Klärung da.
Wenn wir noch was vergessen haben,
so kommt auf jeden Fall noch.
Und dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es reloaded.
Ich wünsche euch was beim nächsten Mal.
Ciao.
Das war Real Life Reloaded. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und ja, das völlig freiwillig. Ich bin selbst ein bisschen beeindruckt. Wenn es euch gefallen hat, hört auch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert gerne. Mein Mann erzählt nämlich wirklich gerne weiter. Und bis dahin gilt, passt auf euch auf, bleibt entspannt und vor allem bleibt real.